Meine Herren, machen Sie Ihr Spiel.
Alles auf die Null.
27,9 grün.
Wie Sie wünschen. Renault Villa Plü. Und Casino gewinnt.
Er will 50.000 auf Schuldschein.
Nein, gib ihm 10. 10.000 reichen, ich bin gleich.
Gut, er gibt Ihnen 10.000, genau wie 10. Sie wollen.
Nein, 50 habe ich gesagt. 50! 50.000, verdammt nochmal! Holen Sie die! Ist mir egal, wo Sie es herholen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte zu Nummer 334. Mit mir dabei natürlich die zwei Spieler schlechthin, die hier heute alles verspielen werden. Zumindest ihr guten Ruf des Filmwissens, keine Ahnung. Hi Christian und hi Benny.
Holla. Hallo, 27,9 Christian, okay.
Ja.
Also hast du jetzt auf die 28 gesetzt oder 27,9? Warst du schon mal im Casino?
Nein. Ich meine das wie der Teufel das Weihwasser, weil ich sonst mein ganzes Geld loswerden würde, fürchte ich.
Es gibt doch todsichere Tricks.
Du brauchst nur das richtige System.
Okay, wir können gerne nach dem Podcast, nach der Aufnahme nochmal darüber sprechen, dann kannst du mir diese todsicheren Tricks erklären.
Mache ich gern, weil ich habe selber kein Geld mehr, deswegen müssen andere jetzt meine todsicheren Tricks ein. Aber wir machen heute was anderes, Marius, ne? Marius ist eingefroren.
Aber an mir liegt's, ja?
Ja. Oh, er ist wieder entfroren.
Ich bin wieder entfroren. Worum geht's denn heute? Ich beantworte mir selber. Passt schon. Macht euch keine Mühe. Im Gegensatz zu dem, was man sich vielleicht vorstellen könnte, dass es heute um die besten Casino-Filme geht oder um, weiß ich nicht, wir reden nochmal über diesen einen blöden Gambler-Film. Wie ist der nochmal, Christian? Den haben wir mal besprochen.
Der Gambler?
Was ist denn ein blöden Gambler? Was? Card Counter oder was?
Card Counter, ja, genau.
Der fantastische Card Counter.
Der war auch dubios.
Oh, nee, nächste Folge der Überzeugen ist gesetzt.
Ich hab den noch gar nicht gesehen.
Eben, Christian, Christian darf dann uns beide überzeugen. Keine Ahnung, wie das Format geht. Das werdet ihr aber erst später rausfinden, weil die Folge mit dem Überzeugen noch gar nicht rauskam. Wir sind wieder in einem Zeitparadoxon gelandet, wenn wir die Aufnahmesessions nicht der real existierenden Folgenzahl entspricht. Egal. Heute geht es um was komplett anderes. Wir experimentieren.
Ich muss noch was sagen, Marius. Ganz kurz. Freut euch auf das Vorschaubild der Folge von nächster Woche auf unserer Website. So viel kann ich schon mal sagen. Von den Überzeugen. Da wird ein super Vorschaubild genommen.
Garantiert KI-frei.
Garantiert, jetzt. Gut, hoffe ich zumindest mal, ist von einer anderen
also
Person.
Also für euch da draußen, was jetzt gerade passiert, wir haben eine Folge vorweg aufgenommen. Dort hat Benny vergessen, was zu sagen. Deswegen nutzt er diese Folge, die vorher erscheint, um darauf hinzuweisen, dass etwas nächste Woche toll sein muss.
Genau, das richtig wiedergeben. Ungefähr so, ja, okay. Wie der Drehbuchschreiber von der Party arbeite ich hier.
Der sollte mal Podcast machen. Vielleicht lebt er noch. Wahrscheinlich nicht. Egal. Es geht heute wahrscheinlich nicht um der Pate. Wir wissen es nicht so ganz genau. Folgendes passiert heute. Wir haben jeweils 10 Filme rausgesucht, die ich auf ein virtuelles, auf einen virtuellen Roulette-Tisch gespannt habe. Dort lasse ich eine Kugel los und wo sie landet, über diesen Film werden wir 5 Minuten lang sprechen. Es kann sein, dass Filme doppelt vorkommen, weil wir sie zum Beispiel ausgewählt haben jeweils öfter oder weil eine Zahl halt zweimal getroffen wird, wie bei einem
wie
normalen
verschiedene
Roulette-Tisch
Filme gibt
üblich.
Es denn, Marius?
Es gibt theoretisch insgesamt 30 Filme. Also jeder hat ja 10 ausgewählt.
Ja, dass theoretisch 3x10 30 gibt, ist, glaube ich, jedem klar. Aber ich meine jetzt, wie viele Filme
gibt es denn? Ich wollte es dir aber nochmal persönlich erklären.
Dankeschön, ja.
Aber es sind auch welche doppelt dabei. Tatsächlich, in der riesigen Auswahl an Filmen haben wir Filme doppelt gewählt. Wenn es soweit ist, können wir das ja sagen. Einzige Vorgabe für den Film, und es ist wirklich die einzige Vorgabe gewesen, dass jeweils die anderen, einer der anderen den Film auch gesehen haben muss.
Hast du immer noch nicht gesagt, wie viele Filme es insgesamt sind?
Ich weiß auch nicht, warum er das nicht sagen will. Hast du einfach 10-mal denselben Film genommen und willst den Trick jetzt nicht verraten?
Nein, das war ja verboten. Es müssen 10 unterschiedliche sein. Das war.
Du hast halt 10 verschiedene Versionen genommen von
Fast and the Furious 1 bis 10 oder 10 Remakes von Bogonia, um dich zu ärgern.
Bogonia ist ja schon ein Remake.
Hol den Schaum vom Mund weg. Es geht gleich. Ich glaube, das Konzept ist klar. Ich drehe jetzt einfach das Rad oder den Roulette-Tisch. Es kommt ein Film, wir reden 5 Minuten lang drüber. Easy.
Rien ne va plus.
Ja, und ich glaube, insgesamt müssen es 27 Filme sein.
Glaubst du?
Glaube ich.
Okay.
Drei doppelt, kann sein. Gut, wir legen los. Das Rad dreht sich und landet beim ersten Film. Der ist von mir. Aha. Ich hätte vielleicht eine Übertragung anmachen sollen, dass ihr mir das glaubt, nicht, dass jetzt irgendwie 10 Filme von mir kommen.
Ja, ja, ich will eigentlich schon einen Bildschirm. Jetzt mach mal einen Bildschirm übertragen hier. Ich glaub
okay,
nicht
mehr. Okay. Kann ich ja auch schnell. Nee, warte, ich mach das weg. Sonst seht ihr alle Filme. So ist doof. So.
Ja, aber
ihr müsst mir glauben.
Du kennst auch alle Filme.
Ja, ihr aber nicht. So, es geht los. Es geht los. Das Rad ist stehen geblieben. 5 Minuten für Pirates of the Caribbean 3. Warum habe ich das ausgewählt? Das ist der beste Flug der Karibik-Film und das wollte ich einfach mal zur Debatte stellen. Wir reden, haben, glaube ich, relativ selten über Flug der Karibik geredet, könnten auch mal eine Folge über alle Teile machen. Ich wollte nur eigentlich...
Wenn der nächste kommt, können wir das machen, ja.
Ja, der nächste,
ich habe keine Ahnung,
mit
welcher
oder ohne Johnny Depp jetzt?
Der dritte ist.
Der dritte ist das, wo sie das Schiff umkehren, wo sie erstmal am Anfang Johnny Depp aus der Unterwelt wiederholen. Und dann passiert ganz viel. Das ist der Anfang. Und dann treffen sich alle Piraten zusammen.
Also Pariser.
Pariser Piraten zusammen. Unter anderem Johnny Depps Vater, gespielt von Keith Richards. Und dann gibt's am Ende dieses grandiose Finale, wo drei Schiffe aufeinander zufahren. Einmal Davy Jones, einmal mit der Black Pearl. Dann, nee, der will die Blockbuhr zurück. Dann der Typ von der East Indian Marine. Wer ist der Typ nochmal? Holländer, auf jeden Fall gespielt von
Lieutenant Dan.
Und die Crew natürlich von den Piraten, angeführt von Johnny Depp, aufeinander zufahren und dann in diesem Strudel kämpfen am Ende. Hammergeil.
Also, ich gebe dir recht, es ist nicht der schlechteste Fluch der Karibik-Film.
Nee, weil jetzt kamen zwei.
Es ist vermutlich sogar der zweitbeste, aber du kannst mir doch nicht ernsthaft verkaufen, dass der besser ist als der erste.
Ja.
Der erste ist in sich ein total rundes, wunderbar kompaktes Abenteuer. Der dritte geht doch auch so 3 Stunden,
ja,
oder
nicht? Ja, das ist das Geile
daran. Zumindest 2,5 Stunden. Ja, und du musst beide vorher gesehen haben. Das ist schon mal das Schlimmste, dass du halt vorher dich, also der erste, klar, den guckt man gerne, durch den zweiten arbeitet man sich so mit Mühe und Not durch, mit Mühe und Not durch, und beim dritten hast du dann durchaus Spaß, aber nein, es ist nicht der beste, weil der beste ist der erste.
Der zweite ist doch das mit, ich hab ein Glas voll Dreck.
Ja.
Hammer. Der zweite ist auch echt super, allein mit Davy Jones, introducing einer der besten Bösewichte von Bill Nighy gespielt hier, CGI war damals noch richtig geil, für das Jahr 2007 ist der dritte Teil, hallo, das Schiff, als sich das umgedreht hat im Kino, ich war der 12-Jähriger, mind-blowing, und das sieht heute noch toll aus. Also der dritte verbindet halt die Komik aus dem ersten und die Epicness aus dem zweiten Teil in Perfektion, wie ich finde, ein grandioser Film. Ist fast das perfekte Piratenabenteuer. Aber ich gebe dir recht, der erste ist auch toll.
Aber dieses Finale ist schon ein bisschen albern, oder? Wenn dann so die ganzen Flotten aufeinander zusteuern und du erwartest jetzt
albern.
Das riesengroße, epische Finale und am Ende sind da 3 Schiffe in diesem ewigen Strudel.
Ja, mega. Braveheart ist ein Scheißtrick dagegen.
Da gibt's ja auch keine Schiffe.
Ja, das ist eben.
Okay, ich habe den vor 19 Jahren gesehen. Was soll ich zu diesem Film sagen? Ich habe keine Ahnung mehr davon. Ja.
Das spricht Bände. Es ist nicht der erste. An den ersten erinnerst du dich bestimmt noch gut, oder?
Ja, den ersten, den habe ich aber auch mehrmals gesehen, den ersten. Den zweiten.
Ja, weil er besser ist.
An den zweiten habe ich auch nur eine Szene im Kopf, wo die Person aus dem Gebüsch rauskommt, was ein ziemlicher Schreckmoment war im Kino damals. Sonst weiß ich ja auch nichts mehr.
Der zweite hat mit dem Kampf auf dem Rad, der hat Singapur
am Anfang. Aber
ist der dritte,
oder ist es der vierte, wo Orlando Bloom am Schluss ins Meer geht? Ist das der vierte schon?
Also am dritten Teil wird am Ende der Kapitän dann der.
Ja, dann war das wohl der, ja.
Dieser Unterseemannschaft.
Okay, keine Ahnung, mehr weiß ich. Ich bin auch kein großer Fan der Pirates of Caribbean Filmreihe.
Oha.
Pentalogie, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Teile es da gibt.
5 Teile gibt es, der vierte ist absoluter Rotz. Und der fünfte ist, okay, halt, ja. So halbwegs.
Ja, warum hast du denn jetzt auf die Liste gesetzt, um.
Ich wollte klarstellen, was der beste Flug der Karibik-Teil ist.
Und hast es nicht getan?
Ja, keine Ahnung.
So, also super Anfang für dieses Format. Ja. Ich merke den Enthusiasmus.
Okay, du hast
ja
keinen.
Das ist ja das Problem bei diesem Format. Könnte ein Problem sein bei diesem Format, wenn man Filme nimmt, wo halt eine Person entweder gar nichts gesehen hat oder vor 20 Jahren, wird es halt schwer, irgendwie was dazu zu sagen. Es gibt sicherlich Filme, wo ich mehr zu sagen könnte, die auch 20 Jahre alt sind. Auf Flucht der Karibik 3 gehört für mich da nicht dazu. Super CGI, ja, wird ja heutzutage noch in Memes verwendet, um zu sagen, wie heutige CGI
und
schlecht
Pause. Ist. Pause, es ist der nächste Film dran. Wir drehen wieder das Rad. Und sind dran bei einem Film, oh, tatsächlich, den ihr beide gewählt habt, ich nicht. Und zwar Hoppers.
Ja, Hoppers. Schön.
Ja, Christian, warum hast du den gewählt?
Ja, ich habe nur Filme gewählt, die ich jetzt in dem letzten halben Jahr gesehen habe, weil ich einfach dachte, da habe ich dann auch tatsächlich was zu sagen, wobei es auch nach hinten raus schon dünn werden könnte. Aber Hoppers ist einer der frischesten bei mir. Eines Abends vor kurzem, letzte Woche, hier zu Hause vorgeschlagen, wollen wir den neuen Pixar-Film gucken. Oh, es gibt einen neuen Pixar-Film? Ja, okay. Und geguckt und viel Spaß damit gehabt. Ja, so mache ich meine Frau nach, das ist mein gutes Recht. viel Spaß damit gehabt, dann habe ich auf Letterboxd geguckt, habe mir die Kritik von David Hein zumindest angeschaut, dann hat es mir jetzt den Spaß wieder ein bisschen getrübt, weil die Argumentation, naja, sowas haben früher die Studios von Madagaskar und Happy Feet gemacht, irgendwelche sprechenden Tiere. Während Pixar Wall-E und alles steht Kopf gemacht hat, jetzt macht Pixar das auch wieder. Sowas halt, sprechende Tiere. Dachte ich, ja, ist ein Punkt. Nichtsdestotrotz ein guter Film, der am Ende ein bisschen überdreht, würde ich sagen. Aber mir noch große Freude bereitet hat, möchte jemand widersprechen, dass das kein guter Film ist.
Bon.
Oh.
Ja, also Mittelfeld im Pixar-Ranking. Ich hatte echt gehofft, dass der besser ist. Und immer wenn ich jetzt irgendwelche Memes bei Instagram sehe, wo Hoppers ja auf jeden Fall weit vorne ist, denke ich mir auch immer, der hatte ein paar tolle Momente. Ich finde den Mittelteil, wo er wirklich überdreht, Stichpunkt High, da ist er wirklich mal kurz sehr, sehr lustig und sehr kreativ. Aber sonst fehlt mir auch so ein bisschen die Pixar-Magie da so ein bisschen drin. Also ich hatte jetzt am Ende keine Tränen in den Augen, oder irgendwie groß emotionale Verbindung mit den Charakteren. Ich fand es immer merkwürdig, dass diese Biber und andere Tiere anders aussehen, je nachdem aus welchem Blickwinkel sie halt jetzt waren, aus menschlichem Blickwinkel oder aus tierischem Blickwinkel. Ich hatte nicht wirklich jetzt Verbindung mit der Hauptfigur. Und ja, der hat ein paar lustige Charaktere. Aber auch zum Beispiel dieser Lizard-Typ, der ja irgendwie zum Meme geworden ist. Im Film finde ich, zieht er gar nicht. Da schreit er einfach nur so rum. So, und ja. Aber es war in Ordnung. Kann man machen. Aber jetzt wieder keine großen Gefühle dran.
Benni, hast du ihn gesehen?
Nö.
Okay. Gut, da bist du raus.
Du hast einen Film, warte mal, Benni hat einen Film genommen, den er selber nicht gesehen hat. Hat er nur Filme genommen?
Ja, es hieß doch, wir sollen Filme nehmen, die mindestens zwei gesehen haben. Das habe ich natürlich gemacht.
Nein, die noch jemand anderes gesehen hat, war die Ansage.
So hast du das vielleicht verstanden. Na, mich interessiert ja, wie ihr die Filme findet. Wie ich die Filme finde, weiß ich ja schon. Freue mich
du
ja
hast
selber
gar
nicht.
Gar die Leute da draußen finden, wie
die Filme findest. Aber es klingt für Würdest mich jetzt nicht nach Pixar-Film. Deswegen interessiert mich ja schon, was macht denn jetzt ein Pixar-Film, Christian? Wenn du sagst, was? David Hein. Du sagst ja, David Hein labert Kacke, wie immer.
Nö, sag ich nicht. Also ich sag, er hat einen Punkt.
Ach
wenn
so,
er sagt,
okay.
Diese sprechenden Tiere, sowas war früher die Animationsfilm B-Ware von Madagaskar bis Happy Feet und Alp durch die Hecke und so weiter im Vergleich zu der A-Ware, die Pixar mit sowas wie Wall-E und Alles steht Kopf gemacht hat. Und das ist so ein Problem, was ich mit der öffentlichen Wahrnehmung von Pixar habe, dass die sich damals durch diese sehr konzeptuellen Filme so ein Niveau erarbeitet haben, an das es zunehmend schwerer wird, ranzukommen. Und was ihnen aber auch immer wieder vorgeworfen wird, oh, das ist ja nicht der nächste Wall-E, das ist nicht der nächste Ratatouille, das ist nicht der nächste, gut, jetzt findet Nemo es halt auch sprechende Tiere, ne? Also gut, da ist die Wahrnehmung vielleicht auch etwas getrübt.
Ja, aber Pixar ist ja bekannt dafür, so Gefühle hervorzurufen. Hat er das wenigstens irgendwie? Pixar ist ja für Erwachsene, die wieder weinen wollen, heißt ja manchmal so.
Hat er Gefühle hervorgerufen? Naja, welche Art von Gefühlen? Freude hat er auf jeden Fall hervorgerufen. Ja. Er hat halt irgendwie eine dringende politisch, nicht politisch, aber eine ökologische Botschaft. So, und damit konnte ich schon irgendwie, die Hauptfigur ist ja eine 18, 20-jährige Aktivistin, konnte ich schon, also ich will nicht sagen relaten, aber das ist schon so ein Fridays for Future Film-Ausgang, Hauptfigur zumindest.
Ja, die Botschaft war ja auch vollkommen in Ordnung, kann man auch so machen, aber naja, denn es ist jetzt auf 0 Sekunden gesprungen, die Uhr, und wir drehen das Rad.
Schade, schade.
Vielleicht kommt er ja nochmal.
Vielleicht kommt er nochmal. Nee, es kommt ein anderer Film von Benny, den er wahrscheinlich selber nicht gesehen hat. Wir freuen uns sehr über die Meinung von Benny jetzt zu Kanu des Manitou.
Ja, habe ich leider nicht gesehen. Aber mich interessiert natürlich brennt, warum Marius den gut fand und Christian nicht.
Ja, da hättest du dir einfach mal unsere Podcast-Folge anhören müssen dazu, hä?
Habt ihr eine gemacht? Keine Ahnung.
Ja. Zusammen im Double Feature mit der Schuh des Manitou.
Ja, hätte ich was gemacht.
Schuh des Manitou. Völlig unvorbereitet.
Ben. Völlig unvorbereitet. Ja, aber warum habt ihr den Film denn vorgeschlagen jetzt, um den nochmal darüber zu sprechen? Also muss ja noch Potenzial.
Du hast ihn vorgeschlagen als Einziger. Und ja, ich möchte jetzt deine Meinung wissen zum Schuh des Manitou.
Also ich habe mir nicht angeguckt, weil der Trailer schon extrem unrüssig aussah. Aber offensichtlich hat der Marius Geschmack getroffen.
Okay, ich liebe Der Schuh des Manitou. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskomödien. Ich finde den bis heute abnormal lustig. Beim wievielten Rewatch auch immer, das ist meine Kindheit, und finde den sehr, sehr, sehr lustig. Und trifft leider immer noch meinen Humor. Was jetzt leider, ja, ist halt so.
Ja, ja, aber Kanu des Manitou.
Deswegen habe ich mir den zweiten angeschaut, und der zweite beginnt mit relativ guten Gags, wo ich tatsächlich mal auch tatsächlich lachen musste. Beginnt mit einer ziemlich guten Kamerafahrt und dem Haupttheme aus Schuh des Manitou. Ich liebe auch die Musik von Schuh des Manitou. Und da war ich wieder so richtig, richtig drin. Und dann wird's holprig. Also nach den ersten 15 Minuten, in dem kurz mal erwähnt wird, dass sie jetzt alte Leute sind, die immer noch hier umherreiten und die Gags quasi abgefeuert worden sind, die so rumlagen, und geht es dann einerseits schon darum, wie sich Humor entwickelt hat und dass man nicht mehr der gleiche ist wie vor 20 Jahren, in dem zum Beispiel eines der Hauptthemen ist, dass aber Hachi nicht mehr Indianer genannt werden möchte. So, und da sehe ich dann auch einen Bully Herbig, der sich Gedanken darum gemacht hat, wie er diesen Film noch machen kann. Gleichzeitig hast du einen Song von Stefan Raab, der irgendwo gespielt wird, wo irgendwie so gesagt wird, ah, wir sind jetzt so lustig und wir sind jetzt modern, wir sind jetzt so mega cool, und dann sich über Veganer lustig gemacht wird und über alle, worüber sich halt Stefan Raab noch lustig macht, keine Ahnung, was keinen mehr interessiert.
Fette Menschen.
dann hast du so einen Komiker drin, der asiatisch aussieht, aber als einzigen Gag nur so asiatische Klischees von vor über 20 Jahren irgendwie nachmacht, die irgendwie in so 70er Jahre Lucky Luke Filmen drin vorkamen.
Aber das fairerweise ist sein Comedy Stand-up Inhalt.
Genau, finde ich ultra unlustig.
Hä, wie Stand-up? Ist es ein richtiger Comedian oder was?
Ja,
ist
ein Tutti Comedian. Tran.
Wer?
Tutti Tran.
Okay, kenne ich gar nicht.
Der macht sich halt über asiatische Klischees lustig, indem er asiatische Klischees.
Ja, aber er ist ja auch selber, ne? Sieht da zumindest dieses Aussehen.
Ja, schon. Klar, kann er ja machen. Ich find's halt super unlustig. Dann hast du noch den einen Typ von den Discounter, der irgendwie da mitspielt und irgendwie einen Praktikanten spielt und so. Du hast eine Love Story von Rick Avanian. Er hat selber am Drehbuch mitgeschrieben und hat sich so selber so eine Mitte, Ende 20-Jährige als Love Interest reingeschrieben, was extrem merkwürdig ist. Also, umso länger der Film geht, trifft er Entscheidungen, die irgendwie so sehr merkwürdig sind. Nichtsdestotrotz sehe ich dort einen Film, der es versucht, wenigstens auch mit der Endszene, in dem sich quasi Bully Herbig so ein bisschen ablassbriefmäßig reinschreibt, ein Versuch wenigstens eine gute Vorsätze zu machen. Und an sich, das appreciate ich zusammen mit sehr lustigen ersten 20 Minuten. Ja, ist besser als Bully Parade der Film.
Ja, gut, das ist ja wirklich Bodensatz aller.
Aber was habe ich gegeben? 3 Sterne.
Einhalb? Ja, Christian, aber die ersten 20 Minuten, gibst du da Marius recht oder hast du da schon gedacht?
Ich hab keine Ahnung, aber was ich als Gesamterfahrung von diesem Film noch im Kopf behalten habe, das war ja der erste Film, der hier im IMAX lief in Leipzig, und auch gleich mit Besuch von Buddy und Rick Avanian, so Star-Besucher, ne, Eröffnung, und das Kino war sehr gut besetzt, und ich habe bei so einer Komödie hat's mich doch sehr erstaunt, wie wenig dieser Kinosaal gelacht hat in der gesamten Laufzeit des Films. Und das spricht für mich Bände.
Ja, es wurde nicht viel gelacht, das stimmt tatsächlich. Aber der erfolgreichste Film des letzten Jahres in Deutschland.
95 ja, Millionen halt Tickets.
Die ganzen Leute in Schule des Manitou drin waren und dachten sich, ja, oh, der kann das
selber. Nee, so machen. Krass erfolgreich und wieder auch nicht. Schule des Manitou ist ja der erfolgreichste
Film. Wenn jetzt nur die Hälfte, war doch nicht mal die Hälfte, war wahrscheinlich 10.
Nicht mal. Aber er war nochmal erfolgreicher wie jetzt, weil ich nicht die letzten Bully-Sachen halt. Ich würde ihn so auf einem Niveau wie Lissi und der Wilde Kaiser sehen. Wir können ja mal einen Bully-Marathon machen.
Nein.
So, es geht weiter. Das Rad drehen wir zum nächsten Film, den Benny nicht gesehen hat. Mal schauen.
Die Chance wahrscheinlich ist groß.
Wahrscheinlich wirklich nicht. Wahrscheinlich wirklich nicht. Ich glaube, den haben, also ich habe ihn ausgesucht, hat den Christian auch? Ich weiß. The Pride, darum geht's zumindest.
Doch,
den hat Christian auf jeden Fall gesehen. Weißt du, Benny, hast du ihn gesehen?
Ich war im Kino, wenn du den von diesem Jahr meinst. Ja,
ja, den aus diesem Jahr. Ja, warum habe ich ihn ausgewählt? Relativ aktueller Film, über den wir noch nicht gequatscht haben. Habe ich gedacht, bring ich mal mit rein. Der hat bei mir auch sehr unterschiedliche Stimmung hervorgerufen, sage ich mal. Wie ging es euch im Kino?
Ja, ich habe mich erst geärgert, dass ich ihn im Kino gesehen habe, und als ich dann gesehen habe, habe ich mich nicht mehr geärgert, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe.
Hä? Ach so, jetzt.
War das verständlich?
Also, du warst gehypt, ja, und danach warst du nicht mehr gehypt.
Ja, also die Trailer haben mich echt gebockt.
Ja, der Trailer
hatte schon Lust darauf, auf diese Bonnie und Clyde-eske Interpretation von einer Frankenstein-Fortsetzung. Aber das war ziemlich wirre Scheiße, oder?
Ja. Wird zumindest eine wirre Scheiße, ja.
Mein größtes Problem mit dem Film ist, er schreibt sich ja so ein bisschen selbst, so die Feminismus, den Feminismus-Stempel setzt er sich ja selber an. Und ich finde, das hat wirklich genau das Gegenteil davon, weil sie wird wiederbelebt durch den Mann, sie erlebt coole Sachen durch den Mann und selber macht sie eigentlich recht wenig. Und ich finde, ein feministischer Film sollte ja eigentlich genau das Gegenteil irgendwie machen, als das, was der jetzt macht. Er behauptet halt nur von sich. Deswegen weiß ich nicht, was Maggie Gyllenhaal da genau bezwecken wollte. Und also so viel zumindest jetzt mal intern, aber wirre, jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, während ich meine wirren Sätze gesagt habe, stimme ich dir schon zu. Der springt halt auch so ein bisschen hin und her. Viele Versatzstücke, Joker hier, Bonnie und Clyde da und natürlich die Frankenstein-Story. Und was ich gar nicht wusste, weil ich war am Anfang sehr verwirrt, dass er diese Erzählung im Film Aufbau genommen hat.
Ja, mit der Mary Shelley, ne?
Genau, aber so ist er tatsächlich im Roman auch, was ich gar nicht wusste, aber ich fand, zum Film hat es trotzdem nicht gepasst.
Hatte eine Fortsetzung?
Ist das so eine richtige Adaption eines Romans? Ich habe es eher so als sehr freie Interpretation verstanden oder dachte, das wäre.
Nee, zumindest der Anfang, alles andere weiß ich jetzt nicht, was jetzt da übernommen wurde und was nicht. Es spielt ja auch in der heutigen, oder nicht in der heutigen Zeit, aber später, glaube ich, als Roman, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber hat mich jetzt auch nicht überzeugt, Jesse Buckley.
Er hat auf jeden Fall nichts zu tun mit dem alten The Bride of Frankenstein. Den habe ich letztes Jahr geschaut, der sehr schöne Visuals hat für die Zeit und also nicht nur für die Zeit, aber kannst du ja wunderbar als Poster aufhängen. Und der hier, ich wusste gar nicht, worum es gehen soll, so wirklich, außer dass es halt auch so eine feministische Botschaft sein soll. Und fand den am Anfang sehr wirr, ich fand den komplett overacted von allen, die dort mitspielen. Wahrscheinlich soll es so sein, aber gerade Christian Bale, fand ich schon ein bisschen arg drüber. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Trotzdem habe ich irgendwann reingefunden, so ein Mittelteil. Also irgendwann habe ich das so angenommen, wie er halt ist. Und dann hatte ich auch meinen Spaß für so eine halbe Stunde. Geht auch viel zu lang, glaube ich. Geht auch über 2 Stunden, ne?
Zwei, ja.
Ja, ist sehr lustig. Ich war mit Freunden da drin, die jetzt nicht so wahnsinnig viele Filme schauen. Die fanden den besser als ich. Die fanden den richtig gut. Die hatten da Spaß mit. Ich war eher tatsächlich der, den ich noch am schlechtesten fand.
Ich weiß nicht, ob dieser feministische Ansatz nicht ein bisschen komplexer gesehen werden muss, auch im Kontext der Zeit, in dem der Film spielt, dass dann natürlich nicht nur die Frau auf sich allein gestellt sein kann, ihren Feminismus auszuleben, sondern dass es eben auch der Unterstützung der Männer bedarf, in dem Fall, wobei ich dann auch Christian Bales Figur schwer einzuschätzen fand, wie ich das jetzt finden soll, dass er ja schon gewissen, in seiner Nerdhaftigkeit und in seiner Introvertiertheit so ein Bedürfnis hat. Also wenn er ein extrovertierterer Charakter wäre, kann ich mir vorstellen, dass er auch also zu häuslicher Gewalt neigen würde. mir fiel das sehr schwer, den einzuschätzen. Also ich habe in ihm teilweise positive männliche Aspekte gesehen, teilweise auch sehr toxische männliche Aspekte.
Ja, du hast halt einen Typen, dass er 15 Jahre älter ist, verschweigen wir an dieser Stelle, der
er ist tot, er ist ein Leichen.
Leiche von einer Frau, die er schön findet, ausgräbt, damit sie wiederbelebt wird, damit er sich an ihr vergehen kann.
Das er ist halt fucking einsam seit 100 Jahren, Benny.
Nee, dann ist es natürlich okay.
Das ist nicht okay, aber es ist in dem Fall vielleicht nachvollziehbar.
Ja,
aber
es wird ja
durch die Welt wandeln würdest.
Nicht thematisiert, das ist ja mein Ding. Du kannst ja alles im Film irgendwie erzählen, nur wenn du halt dich als feministischer Film prägen möchtest, dann solltest du vielleicht das auch irgendwie kommentieren oder dem Gegengewicht
und
geben.
Und stopp. Wir drehen das Rad.
Aber das Tattoo ist cool.
Zum Fall gerade rein.
Ich hoffe,
ändert sich aber nicht. Die ganze Zeit im Film ändert sich aber nicht.
Ein Film von mir. Hat mich auch jetzt gehört. 5 Minuten sind vorbei. Das Rad hat entschieden. Wir reden über Pick. Weil der neue Film des Regisseurs kommt jetzt raus und ich habe mega Bock drauf. Und der heißt The Death of Robin Hood. Und Pick ist ein Film mit Nicolas Cage, dessen Schwein entführt wird. Dessen Trüffelschwein. Und den fand ich toll. Den fand ich richtig toll. Und Christian, glaube ich, nicht. Benny, weiß ich nicht, ob du den gesehen hast.
Das ist auf meinem Platz 2 von der Top 10 2021.
Stimmt, ja, ich habe den, glaube ich, auf deinen Raten hin mal angeschaut.
Ja, dementsprechend
Thema,
fand ich
schaue
den
die
schon
Filme,
gut.
Die du empfiehlst. Ja, und habe die Ewigkeiten auf der Watchlist. Da hatte ich mal richtig Bock drauf. Nicolas Cage und sein Trüffelschwein. So muss man mir Filme verkaufen.
Der hat schon Spider-Noir gesehen. Und einfach Badass ist. Das ist doch super. Also,
ja, mich interessiert das bessere John Wick 1.
Schon, ja. Aber mich interessiert, warum Christian ihn nicht so gut fand, tatsächlich.
Mich interessiert, warum du ihn gut fandest. Das habe ich dir damals erklärt.
Ich dir auch.
Naja, dann haben wir es doch.
Ihr braucht die Folge gar nicht hören.
Der Film hat mir nicht versprochen, hat mir nicht gegeben, was er mir versprochen hat.
Was habe ich dir denn versprochen? Was hat dir der Film denn versprochen?
Du nicht. Der Film hat mir versprochen, dass der total Rampage geht und auf einen Amokhaften. Ich weiß, ja.
Ist doch toll.
War dann auch erstmal überrascht, dass er eigentlich ein Koch ist und dass er so philosophisch wird und dann sitzt er da am Tisch und labert irgendwelche pseudophilosophischen Unsinn von irgendwelchen großen Wellen, die Welt verschlingen und da war ich dann komplett raus. Nee.
Aber Action hast du ja trotzdem im Film.
Hast du?
Ja, wo sie dann den Underground-Kämpfen sind. Ich mag vor allen Dingen die Welt, die er aufbaut, oder? Die ist düster, dreckig, bisschen unlogisch, so John Wick-mäßig halt. So einfach so ein bisschen.
John Wick ist ein super Vergleich, ja. Diese Underground-Schlägereien.
Genau, also so Parallelgesellschaften-mäßig mag ich sehr, sehr gerne. Das ist irgendwie so, als gäbe es so in dem Schlachthaus nebenan werden irgendwie so Kämpfe geführt. Das ist zwar in Realität wahrscheinlich nicht so, aber ich wünschte, es wäre so und ich würde da reinsteppen und mir denken, oh mein Gott, was passiert hier Cooles? Und dann würde ich mega Angst bekommen, aber egal. Mein Trüffelschwein wurde ja auch nicht geklaut und an sich, Nicolas Cage ist so perfekt für diese Rolle, sein Overacting, was sich hier noch in Grenzen hält, aber es ist trotzdem da irgendwie und das passt so schön alles ineinander und dann Pseudo-Kalendersprüche, in der Welt funktioniert's. Ja, okay. In der realen Welt funktionieren Kalendersprüche nicht, aber in der Welt, wo Nicolas Cage Trüffelschwein geklaut wird, da braucht man Kalendersprüche.
Es ist halt.
Vielleicht muss ich mir nochmal angucken. Er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt und.
Ja, es hat
ich bin jetzt auch langsam wieder Arthouse therapiert. Also.
Naja, Arthouse weiß ich jetzt nicht. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Also. Aber wenn dann halt, das.
Es ist halt nicht dieses. Klar, man kann ihn so ein bisschen vergleichen mit John Wick, aber es ist halt nicht dieser typische John Wick, weil halt der Film nicht so passiert, wie man sich's vorstellt. Mhm. Aber ich finde auch nicht, dass der Film es einem verspricht. Der Trailer vielleicht, keine Ahnung, den habe ich jetzt nicht im Kopf. Dann würde ich
das liegt schon in der Luft, so ist nicht.
Ja, na klar.
Aber ich finde es dann auch einfach die coole Entscheidung, dass er es nicht macht. Okay.
Da gibt es schon mal jemand den Gag John Pick gemacht, irgendwo wahrscheinlich schon. Ne?
Das ist bestimmt Letterboxd.
Ich denke Letterboxd unter den Top 5, aber hast du mir nicht angeschaut.
Ja. Nee, tatsächlich nicht. Pickeless Cage ist ein Review hier.
Bei Sachen, neue Nicolas Cage.
Pikachu.
Schön. Habt ihr, es sei denn, ihr habt noch was zu Pix zu sagen, sonst meine zwei Fragen. Habt ihr Bock auf The Death of Robin Hood, der neue Film vom Regisseur? Und auf den neuen Nicolas Cage, Spider-Noir?
Das ist doch eine Serie.
Ist eine Serie,
läuft
ja.
Läuft doch schon.
Die läuft doch schon, ja. The Death of Robin Hood auch, wenn die Folge hier rauskommt.
Nein, und ja, ich war versucht, sie anzumachen, bin aber noch nicht dazu gekommen und werde es wohl dabei belassen, nachdem ich gehört habe, dass das eher eine durchschnittliche Serie ist.
Ich habe sehr Gutes drüber gehört.
Ich habe Quellen, die ich mehr vertraue Wahrnehmung. Als
okay. Die Quellen.
Ja, das Ding ist, Death of Robin Hood interessiert mich jetzt nicht so sehr wie dich, ehrlicherweise. Weiß ich nicht.
Also bei mir liegt es aber auch generell daran, dass ich Filme mit Hugh Jackman, dass ich da so prinzipielles Desinteresse habe.
What? Kann ich auch nicht verstehen. Aber das ist halt, da hätte ich halt lieber, gut, wir haben ja Logan gesehen. Ich brauche nicht Hugh Jackman wieder in so einer Rolle. Nee,
ich finde eher das interessant, wenn ich den Regisseur im Hinterkopf habe, der so mit auch Erwartungen spielen kann und so eine gritty Welt erschaffen kann. Und in dem Film soll es ja, so habe ich es mitbekommen, darum gehen, dass dieser Mythos um Robin Hood zerstört wird, quasi mal damit mal aufgeräumt wird quasi. Und das glaube ich, gefällt mir. Aber hab den Film noch nicht gesehen, also ich kann noch nichts dazu sagen. War aber, glaube ich, mein meist erwarteter Film in der Jahresvorschau-Folge. Oder
da müssen wir auf jeden Fall mal am Jahresendfolge mal drauf eingehen, was die meist erwartesten Filme waren, um da mal eine Gegenüberstellung aufzubauen.
Absolut. Ding, ding, ding. Wir drehen wieder das Rad.
Was wird das sein? Vielleicht noch mal Pick.
Nein.
Wieder einer von mir, natürlich.
Ja, aber den hatten wir schon. Aber es ist das Format.
Da müssen wir durch.
Leute, Kanu des Manitou.
Was, wer hat denn den, wer hat, warte mal, Benny hat ihn auf die Liste? Ach so, nein, wir nehmen ja die, über die wir schon hatten, noch nicht raus. Oh,
so.
Schlechter
naja,
Zufallsgenerator.
Aber, wir können ja bei Bully, keine Ahnung, guckt ihr LOL gerade an. Oder ist der schon wieder
vorbei, meine ich. Ausschnitte aus der neuen Staffel gesehen und war fast gewillt, es nochmal zu schauen. Aber seit der zweiten Staffel so nicht mehr, nee.
Wieso? Ja, du, Christian?
Ist das so im Niedergang oder was? Also ich wurde mal gezwungen vor einer Weile, ein paar Staffeln mitzugucken und fand es leider so leidlich lustig.
Ja, ich empfehle Videos vom YouTuber Marius. Nein, Marius heißt er. Der über LOL sehr gut philosophiert hat, dass der Abstieg so ein bisschen war, dass immer mehr so B-Promis und keine Comedians eingeladen worden sind. Oder jetzt Leute, die nicht dafür bekannt sind, spontan lustig zu sein.
Wer ist denn bei der aktuellen dabei?
Na, bei aktuellen waren es, glaube ich, nur Comedians. Also aktuell, also dabei ist
Nein, der Gag, der ja. beste Gag über LOL, die neue Staffel, ist, dass die Leute jedes Mal, wenn Elton sich bewegt, was trinken und trotzdem nüchtern rausgehen. Also er macht wohl wirklich gar nichts irgendwie. Dann hast du, wie heißt der, Thomas Gottschalk, Wetten, das? Hast du auch wieder mit am Start?
Michael Hunziker, ja.
Thomas Gottschalk? Ach so, Michael
Hunziker. Nein, er jetzt nicht. Also ich habe es auch nicht gesehen. Ich gucke nur auf YouTube ab und zu mal ein bisschen rein. Dann der Ralf Schmitz hat wieder seinen Gag gebracht oder seinen kurzen Stand-up, den er schon seit 10 Jahren macht, dass er bestimmte Geräusche macht, statt Wörtern zu sagen. Kann er gut, aber wie gesagt, ist ja auch nichts Neues.
Aber so fairerweise, was ich über die Sachen, die ich damals geguckt habe, dadurch habe ich A. Hazel Brugger und B. Thorsten Sträter kennengelernt, so richtig. Oh.
Okay,
haben wir vorher nur nicht. Gesichter. Ja, nee, ich bin nicht so eine, bin ich so der Comedy Comedy-Overwatcher. Das waren immer so Highlights. Ich war jetzt bei beiden auch schon live und das hat auch Spaß gemacht. Nein, aber also mein Grundproblem mit LOL, mit dem deutschen LOL, ist tatsächlich Bully. Ich finde das unfassbar schlecht, miserabel, desaströs geschnitten, während alle versuchen, sich das zu verkneift zu lachen. Was Schnitt zu ihm, er fängt an, wie ein Irrer zu lachen. Ich finde das so.
Ja, dann wird dir die neue Staffel gefallen.
Aufgezwungen,
ja, wollte ich gerade sagen.
So
ja.
aufgezwungen und so schlecht gucken. Geschnitten. Okay.
Dir wird die neue Staffel gefallen, weil Buddy diesmal mitmacht. Also er darf nicht lachen. Und Horst Schlemmer ist dann als Hintergrund. Was ich mir gut vorstellen kann, dass Harpe Kerkeling wahrscheinlich jede Staffel versucht worden ist, reinzubekommen. Und jetzt muss er halt ein bisschen Promo machen für seine Kinofilme und dann hat er wahrscheinlich gesagt, na gut, ich mache halt mit als Horst Schlemmer, aber nur im Hintergrund.
Ja, wie bei Wer wird Millionär damals, wo sie auch
Ich glaube, ich habe noch einen Ausschnitt gesehen von von Otto, der, glaube ich, ganz diesmal als Comedy-Element dabei war, nicht als Kandidat. Aber kann auch aus einer älteren Staffel gewesen sein. Was natürlich bei LOL immer lustig war, war Bastian Pastewka und Anke Engelke im Zusammenspiel. Das sind halt, also wie sie ruckzuck zusammenspielen, ist sauwitzig. Sehr, sehr gut, ja. Das ist wirklich, wirklich sauwitzig, wie sich zwei, also wie zwei Leute so ruckzuck spielen. Ein Spiel, wo es drauf ankommt, dass du die Begriffe nicht weißt. Und das als Comedy-Element, das ist, das fand ich wirklich saulustig. Das kann man sich bei YouTube mal anschauen.
Ja. Naja, also es ist halt echt so ein Ding. Also nein, Marius hat ja auch schon Niedergang der deutschen Komödie, hat ja auch schon ein Video rausgebracht. Und da ist halt echt so ein Ding. War Deutschland mal lustig überhaupt? Ich meine, Schuldes Manitou, ja, haben irgendwie damals alle irgendwie drüber gelacht, aber selbst mit Raumschiff Surprise, finde ich, ging es schon bergab schnell. Und Bully Parade ist ja sowieso, also der Film, habe ich mich damals im Kino drüber aufgeregt. Und so wirklich.
Ich glaube, ich habe nur 20 Komödien, Minuten durchgehalten, ja.
Voll, das immerhin, sind auch die Besten, ey, die anfangen. Ja, absolut. Ich finde aber, deutsche Komödie hat gerade für mich so einen Peak tatsächlich erreicht. Das liegt allerdings an den Stand-Upper, die nachkommen, und da auch Riesentipp an Christian, für alle nicht, weil es sau beliebt ist. Falsch, aber lustig. Produziert vom RBB, glaube ich. Ist so eine Comedy-Stand-Up-Ding bei YouTube. Super snackable, könnt ihr immer beim Essen einfach anschauen, so 15 Minuten Folgen, wo halt so die Comedy-Nachwuchsleute, Till Reiners mal ausgenommen, halt dort stehen und immer falsche Antworten geben müssen. Und das ist auch aus den USA geklaut und bla bla bla, aber es ist trotzdem ziemlich witzig, und da gibt man wirklich neue Comedy-Gesichter zu sehen, die lustig sind.
Jetzt ist die Frage, wann klauen wir dieses Format?
Ich hab's doch schon das auf der Liste. Ich warte nur, dass du dir falsch und lustig anguckst, damit wir endlich filmen, aber lustig machen können.
So, von mir hängt
so,
das jetzt
es
ab,
geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Nürnberg, wer hat sich das gewünscht?
Ich?
Wer von uns beiden
hat den noch gesehen?
Ich nicht.
Ich hab den noch gesehen.
Ja.
Ihr wahnsinnig.
Gottes Willen, kann ich auch schon. Es ist noch nicht mal ein Jahr her und kann mich schon kaum mehr drauf. Also, weiß ich, ich fand den so wie du.
Echt? Hast du den so früh gesehen?
Wo hast du den denn gesehen? Der ist doch vor 2 Wochen rausgekommen oder so.
Ja, in Deutschland. In anderen Ländern ist der schon länger draußen. Du. Weiß ich, ich fand den recht durchschnittlich, aber du hast ihn, glaube ich, ein bisschen mehr in Erinnerung. Vielleicht kannst du ja noch kurz sagen, worum es da geht.
Der Nürnberg-Prozess nach dem Ersten Weltkrieg rund um Hermann Göring.
Und Russell Crowe, ne?
Mit Russell Crowe, genau. Und Benny, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber also das ist wahrscheinlich lustiger als jede LOL-Staffel, wie wir die Russell Crowe versucht, Deutsch zu sprechen, oder?
Ich frag mich, ob die Amis sich auch denken, wahrscheinlich nicht. Klar, wenn du kein Deutsch kannst, dann denken sie sich vielleicht, ja, das ist ganz normales Deutsch, aber als Deutscher ist das schon ein bisschen lächerlicher, fragt man sich schon, warum hast du nicht. Es gibt ja wirklich gute Schauspieler, die Deutsch und Englisch können, aber Russell Crowe gehört da leider nicht dazu, da bin ich bei dir.
Ja, also entweder das
also
halt
mal ganz
noch
kurz, der Film soll in keiner Sekunde lustig sein, oder? Das ist ein ernstzunehmender Film
nicht.
Über die
natürlich
ja, es hätte sein können, dass es irgendwie tatsächlich mal eine Komödie darüber ist. Das ist
Nürnberg, die Musical-Komödie, ja.
Ja, keine Ahnung, genau. Mel Brooks hätte das vor 50 Jahren noch gemacht, aber okay, nee. Und Russell Crowe ist ja auch so ein bisschen abgedriftet, also hätte ich ja sein können, dass der da irgendwie, dass das irgendwie satirisch gemeint ist, was weiß ich.
Ja, Russell Crowe ist für mich sauschlecht einzuschätzen aktuell, wie der so schauspielerisch, aber auch persönlich und politisch zu verorten ist. Der saß ja auch irgendwie auch bei Joe Rogan, der ja auch sehr dubios ist als Podcaster.
Ja, das ist Ich fand ihn als Schauspieler, fand ich ihn jetzt nicht verkehrt. Rami Malek macht es nicht verkehrt. Michael Shannon ist eh gut wie immer. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fand den Film so ein bisschen steril und ja, ich weiß nicht, worauf der so wirklich hinaus wollte. Auch dieses, okay, was ich ansprechend fand, war dieses Katze-Maus so ein bisschen oder dieses Hin und Her zwischen Rami Malek und Russell Crowe. Dieses Psychospiel so ein bisschen. Russell Crowe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Hermann Göring wirklich drauf war.
Ja, also auch nur Mensch.
Rami Malek spielt ja einen Psychiater, der ihn quasi analysieren soll und im Blick behalten soll, während der in Haft sitzt.
Genau, passiert dieses Hin und Her zwischen beiden fand ich ganz interessant.
Plötzlich ein Theaterstück oder so.
Nee, das basiert auf einem Buch vom realen Psychiater.
Im realen Psychiater von den Nürnberger Prozessen.
Ja, genau. Ich glaube, der zweite Psychiater, der noch dazu geholt wird. Okay. Auf dessen Buch das basiert, aber das ist auf wahren Begebenheiten, auf einem Buch Erfahrungsbericht basiert.
Okay, das klingt interessant. das Buch.
Ja.
Aber das jetzt Buch, nicht ja, Russell ja. Crowe, der Hermann Göring spielt. Also allein diese Tatsache muss doch irgendjemanden dazu bewegt haben.
Ne, die, ist das eine gute ja, Idee? Und vor allem die restlichen Deutschen werden ja auch von
machen können.
Die restlichen Deutschen werden ja auch von Deutschen gespielt. Also, aber die brauchten halt einen großen Vorzeigeschauspieler noch für ja, lass das amerikanische
Zeit
Publikum.
Oder also, was dann los? Lars Eidinger
ist nicht fett. Ist nicht fett genug für Hermann Göring.
Jetzt sag er Fettsuit.
Obwohl. Method Acting hätte auch das gebracht.
Jetzt, wo ich ja gerade einen Trailer noch dazu angucke, nehme ich zurück, dass Rami Malek gut gespielt hat, weil ich erinnere mich gerade an seine Augen. Also er hat sehr überzogen gespielt.
Ich möchte in Zweifel ziehen, dass Rami Malek jemals gut gespielt hat.
Ja, du bist auf Eckeslinie. Die hast du ja auch seit Bohemian Rhapsody. Aber also Freddie Mercury bleibe ich dabei, war Rami Malek schon gut.
Ja, gut kopiert, ja, aber ansonsten, also ich finde es selten ein überzeugendes Schauspiel. Nein, also ich war bei dem Film spätestens da raus, als im Gerichtssaal dann Bilder von Auschwitz und anderen KZs gezeigt wurden und unser ach so informierter Psychiater, der die DNA des Bösen, der herausfinden will, warum Deutsche in der Lage sind, sowas Böses zu machen, wie den Holocaust, ganz entsetzt aus dem Saal stürmt und, oh mein Gott, was habt ihr da angerichtet? Ich habe überhaupt nichts davon gewusst und das ist halt einfach Bullshit.
Weiß ich nicht, ist ja ein Ami da, also keine Ahnung.
Ja, aber es ist ein hochinformierter Mann und das war jetzt auch keine unbekannte Tatsache, spätestens in den paar Wochen nach dem Zweiten Weltkrieg, was da für Scheiße abging.
Vermutlich nicht, aber keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe den Film sehr schnell wieder vergessen. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht.
Dann hast also du auch Filme, noch muss ich
nicht gesehen haben.
Hast du noch Görings Ehefrau und Tochter und die sind ja so lieb und arme Opfer des Ganzen. Das Böse ist halt nur der Mann und die restlichen Deutschen sind ja alle ganz normale Opfer von irgendwelchen Nazis und so. Es ist halt wieder so eine Reinwascherei, Hollywood-Dramaturgie-Bullshit.
Wobei ja Hollywood gar kein Interesse daran hat, das reinzuwaschen, was ich ein bisschen interessant fände.
Nee, aber dramaturgisch zu verwerten und in ihre Sachen reinzupressen.
Weiter geht's. So, ich habe übrigens mal mitgezählt. Ich glaube, wir sind jetzt bei Film 8. Aber ich zähle gleich nochmal nach. So lange reden wir über The Bride von Frankenstein.
Wer hat sich dieses Format ausgedacht?
Sag mal, hat eigentlich wirklich keiner von euch K-Pop Demon Hunters geguckt? Ich wollte den gerne nehmen, aber ich bin anscheinend der Einzige von uns drei, der den gesehen hat.
Nee, tatsächlich nicht gesehen, ja.
Wow.
Ja, so Hype-Filme, da mache ich ja immer so einen Bogen drum.
Ja, aber gerade deswegen sollte man sich den doch vielleicht angucken, oder?
Du bist Journalist, ich nicht.
Aber das ist ja das popkulturelle Filmphänomen des letzten Jahres gewesen und ihr geht da einfach so vorbei. Was ist los mit euch? Es muss doch so ein generelles Interesse an der Welt einfach in einem bestehen.
Na, ich hatte Schwierigkeiten, Filme zu finden, die nur ihr gesehen habt und ich nicht, weil Marius ja so wenig.
Ja, weil es nicht die Aufgabe war, Benni.
Ja, aber ich hätte ja gern Sachen genommen, wo ich wirklich interessant fände, was ihr dazu sagt, aber irgendwie.
Ich habe nur Filme so mit P und B genommen. Das war meine Taktik.
Echt? Ja. Oder können wir eigentlich raten, was da noch kommt, Christian?
Ja, wir können auch. Also, ja, mach mal. The Bride auf jeden Fall.
Das muss ja wahrscheinlich auch irgendwas sein, was jetzt noch nicht so lang her ist, würde ich mal behaupten.
P und B.
Ich hatte auch Pirates of the Caribbean 3, muss also.
Parasite?
Nee. Solange das Original quasi, The Bride, also die Braut von Frankenstein, gilt ja als quasi der bessere Frankenstein, irgendwie. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, als ich den gesehen habe.
Hast du den gesehen?
Den könnt ihr euch echt mal anschauen. Ja, also wirklich, der ist, ich glaube, paar Jahre nach Frankenstein kommen. Der Original Frankenstein ist auch sehr schön, tatsächlich. Der hat bloß im Gegensatz zu Teil 1, hat Teil 2 eine Sache mehr, Filmmusik. Das ist Frankenstein ist sehr ruhig, tatsächlich. Aber der Bride of Frankenstein hat einen tollen Score. Nochmal mehr irgendwie mehr Visual Elemente, obwohl der Original Frankenstein ja auch irgendwie toll ist. Ja, ich habe mal an einem Tag viele Frankenstein-Filme gesehen.
Wie fandest du denn eigentlich den neuen Frankenstein von Del Toro?
Oh ja, den hast du auf der Liste, ne?
Stimmt.
Können wir jetzt nicht drüber sprechen.
Da können wir jetzt leider nicht drüber reden.
Ja, können wir drüber sprechen.
Nee,
aber
nee.
Hast du
Begonia ja auf der Liste?
Glaubt ihr auch, dass The Bride gefloppt ist, weil die Leute gerade so monsterüberdrüssig sind? Also es gab jetzt Frankenstein, es gab ja noch mal...
Nee, weil er zu woke ist.
Nosferatu gab's jetzt, bald kommt Werwolf, ich glaube. Ich glaube, die Leute haben gar nicht so Bock auf, ja, aber das auf ist die normalen
Monsterfilme. Aber das ist doch gar nicht in dieser Linie. Das ist ja auch kein Horrorfilm. Der hat sich auch nicht als Horrorfilm vermarktet. Der hat sich so als feministisches Popcorn Action Abenteuerfeuerwerk inszeniert im Trailer.
Ja, der auch nicht besser funktioniert.
Ja, also er hat, das Marketing war es meines Erachtens dann nicht so groß. Dann Mund-zu-Mund-Propaganda war nicht groß, weil er nicht gut ankam. Dann hat er noch das Problem, so ein bisschen Female Joker wurde genannt, aber leider gibt es halt von Joker schon einen zweiten Teil, der nicht gut ankam. Also ich finde, da ist vieles so in die falsche Richtung gelaufen. Jessie Buckley ist für mich eine super Schauspielerin, nur glaube ich auch so im weiten Rund ist sie jetzt nicht dafür bekannt, irgendwelche Mainstream-Filme zu machen, was dann vielleicht auch
lief der hier in Deutschland, lief der kurz vor den Oscars an, ne?
Ja, ich glaube, da hatten sie ein bisschen mehr Hoffnung.
Die hätten vielleicht noch warten sollen, bis die Oscars durch waren und sie ihren Oscar hat. Also hätte ich jetzt. Ich hätte drauf gesetzt. Sie hat doch beste Hauptdarstellerin bekommen.
Ja, die hat einen Oscar. Ja, ja.
Ja, aber wie gesagt, sobald da die ersten Stimmen sind, Film ist nicht gut und der Trailer war jetzt auch nicht interessant, meiner Erinnerung nach, dann wird es halt dann auch irgendwie schwierig.
Doch, eben, den Trailer fand ich ja gut.
Ach so.
Der hat Spaß gemacht, finde ich. Aber er hat nicht wirklich klar kommuniziert, was es für ein Film ist, vielleicht.
Kann man bei dem Film, glaube ich, auch schwerlich.
Ja, ich glaube, wären sie ehrlich gewesen, hätten sie noch weniger Leute angeschaut. Ich meine, was hat der gemacht? Der hat nicht viel gemacht, oder? Box Office.
Zu viel.
Fast jetzt so schlimm, echt. Also, ich fand ihn immer noch okay, gut.
Also mittelmäßig.
Der hat 24 Millionen weltweit eingespielt. Ich denke mal, er hat mehr gekostet.
Allein Christian Bale wahrscheinlich schon.
Ja, Christian Bale hat auch keinen Lauf, oder? Wann hat der letztes Mal einen guten Film gemacht?
Da muss ich ja schon mal nachgucken, du.
Die Departed. Ja, Departed, sag ich schon.
Ja, krass. Ja, Weiß war wahrscheinlich zuletzt gut. Ford gegen Ferrari fanden ja auch einige gut, aber ich würde jetzt Weiß so der letzte richtig gute Film.
Ford vs. Ferrari ist aber auch schon, war der
ist von 19, Weiß ist von 18, also.
Das sind 7 oder 8 Jahre.
Nee, im vierten Tor war er der Bösewicht.
Ja, hat einen Lauf, doch. Ja, wir stoppen mal und machen weiter. Also es wurde gestoppt, sorry. Und hoffen nicht, dass nochmal The Bride kommt.
Boah. Warum haben wir auch nicht Filme genommen, die interessant sind, drüber reden, ey?
Ja, mal gucken, vielleicht der Scheiße, nächste. Ich mach nur Scheiße. Ist ganz knapp an The Bride vorbeigeschrammt. Das lustig, aber ein anderer Film mit B. The Brutalist habe ich genommen.
Jetzt haben wir noch eine Jahresendfolie.
Ja, wirklich,
ja,
ey.
Ja, aber nicht
mehr letztens. Das jetzt aus, weißt du, ich dachte wirklich, als wir angefangen haben, oh, Benny, was für eine Scheiße. Aber jetzt denke ich mir, Marius, was für eine Scheiße. Also wirklich, was soll denn das?
Ich habe jetzt welche genommen, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid, damit es ein bisschen interessanter wird.
So, kannst du jetzt ja einfach an der Stelle nochmal einspielen, was wir in der Jahresendfolge über den besprochen haben?
Nee, warte mal. Marius, hast du jetzt mittlerweile eine andere Meinung zu The Brutalist als bei der Jahresendfolge?
Mich interessiert bei The Brutalist. Erstmal war das in der letzten Jahresendfolge oder in der davor? Ich habe gedacht, in der davor. Egal.
In der letzten.
Naja, da jetzt von 2025. Nee, ist, ja, also.
Der ist von 24.
Ja, in USA.
Ja, aber bei uns lief
bei uns kam man 25. Okay, aber ist trotzdem ein Jahr her oder so. Ich wollte wissen, was davon übrig geblieben ist. Weil normalerweise hast du ja solche, also ist schon ein sehr epischer Film, irgendwie der längste, der jetzt in letzter Zeit rausgekommen ist, Bloody Affair mal ausgenommen. Das mich schon interessiert, was so von so einem riesigen, großen Film, der irgendwie auch massig gewonnen hat und sonst was, der auch von uns, glaube ich, ganz gut, auch von allen gut aufgenommen worden ist, mindestens gut.
Was das finde ich eine interessante Frage, ja. Was bleibt nach einem halben Jahr von so einem
Aber erstmal meckern. Warum hast du dich so ausgesucht?
Bevor du gesagt hast, habe ich gemeckert. Jetzt finde ich es interessant. Würde ich gerne wissen, was Christian dazu sagt.
Nö. Du findest das eine interessante Frage, jetzt darfst du es auch beantworten. Das legt mich, kriegt mich auf diese Spiegeltaktik da oben, ey.
Was Benny, ist geblieben? Was bleibt
von The Brutalist?
Boah. Naja, die Vergewaltigungsszene habe ich irgendwie im Kopf. Dann, wie das Gebäude aussah. Jetzt kommt so langsam die Szene mit seinem Cousin so vom Anfang. Auch der Anfang kommt jetzt. Ja, wenn, Anfang, man muss halt so ein bisschen nachdenken, dann kommt so. Aber wie gesagt, ich fand den ja gar nicht so gut wie ihr. Deswegen muss es bei
aber
mir ja
auch
nicht so.
Ich habe dem auch nur 3,5 gegeben. Maximal 4.
Ihr habt dem beide 3,5 gegeben. So viel würde ich dem jetzt nicht geben. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, Ecke müsste sie erzählen. Die hat ihm ja 5 Sterne gegeben. Weiß ich, ist auf jeden Fall mehr hängen geblieben als bei The Bride. So viel kann ich schon mal sagen.
Okay, also, wenn ich habe, bei Brutalist habe ich nur noch den Anfang so wirklich im Kopf. Danach ist das so, ob das jetzt Minute 29 oder Minute 129 passiert, das kann ich dir nicht mehr sagen. Und das Ende, das ich nicht mochte. Oder einfach nicht sehr mochte. Das ist so die beiden Pole, wo er hängt. Aber ich finde auch, darüber wird nicht geredet. Er ist irgendwie nicht im kollektiven Gedächtnis verankert, sondern das war so das Dingen von vor einem Jahr. Der lange Film.
Er hat das Problem, dass er vielleicht nicht weltweit mit sehr großem Abstand erschienen ist. Der ist doch in Deutschland mindestens ein halbes Jahr nach dem US-Release angelaufen, oder?
Aber der ist so in den Oscars erschienen, The Brutalist.
Hier in Deutschland, aber in den USA ist er schon wesentlich vorher angelaufen.
Der hatte, glaube ich, in Venedig Premiere und dann ist er danach in den USA angelaufen, ja.
Mhm.
Also ein paar Monate später war es auf jeden Fall, ja.
Ja, also es ist halt so ein Hype-Film und das Cineasten gewesen und vielleicht ist einfach diese Blase nicht weitreichend genug, beziehungsweise überschätzt so ihre eigene Reichweite. Und es ist halt auch wirklich ein Film, der einfach zu lang ist, um eine breite Audience zu finden. Du wirst wenig Menschen finden, die sich bereit erklären, 4 Stunden lang so einen Film zu schauen.
Ja, er hat doppelt so viel eingenommen wie The Bride.
Ja, weil ja auch die Tickets teurer sind. Aber,
50 Millionen hat er gemacht.
Ja, also.
Aber bei dem Film geht es ja nicht um Einnahmen.
Ist ein Flop. Aber ja, genau. Es geht jetzt in der Frage ja nicht um Einnahmen, sondern um das, was sozusagen von diesem, boah, jetzt kommt der Film übrig geblieben ist. Und da ist halt wenig übrig geblieben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch in 2-3 Jahren so irgendwelche so Nachfolger im Geiste bekommen. Dauert ja immer eine Weile. Aber was war jetzt mein Punkt, auf den ich hinaus wollte eigentlich? Genau, ich habe ihn auch persönlich abgespeichert unter, ach, wäre eigentlich noch mal, vielleicht schaue ich ihn noch mal in ein paar Jahren auf einem großen Fernseher oder Beamer, aber ich werde es sehr wahrscheinlich nicht tun, einfach weil ich nicht die Zeit dafür finde und andere Filme dem vorziehen würde.
Bei mir bleibt auf jeden Fall hängen so, schade. Also ich hätte es geil gefunden, wenn das so ein ewig langes Epos gewesen wäre, was mir richtig gut gefallen hätte. Vielleicht auch wieder das Problem, was mir der Anfang versprochen hat. Was er dann nicht so wirklich einhalten konnte. Irgendwie war es nicht das 4-Stunden-Epos, was es hätte sein können. Ja.
Was? Irgendwie. Wie viel haben wir noch, Marius?
10 Sekunden.
Ja, nee, dann mache ich den Punkt vielleicht auch, wenn jetzt nochmal irgendwas kommt, was zwischen.
Es kommt noch ein Film, dann sind wir mit 10 durch, meiner Rechnung nach.
Ja gut, wenn das nichts ist, dann werden wir, glaube ich,
auch als letztes,
niedrige Einschaltquoten haben.
Wir reden als letztes über Barbie. Den habe ich gewählt. Hat den noch jemand? Fairerweise so ein bisschen die gleiche Herangehensweise, die ich wollte. Was ist von Barbie bzw. Barbenheimer hängen geblieben?
Das ist eine gute Frage, Benny. Deine Meinung würde mich interessieren.
Danke, dass du fragst, Christian. Das beantworte ich natürlich sehr gerne. Ja.
Was waren eure Meinungen zu Barbie vielleicht?
Ich glaube, von Barbie ist sogar noch mehr hängen geblieben als von Oppenheimer tatsächlich.
Ich auch. Obwohl Oppenheimer
die
Oberste.
Ist jetzt auch nicht so viel hängen geblieben, aber keine Ahnung. Es gibt ja nach wie vor die Diskussion, wie feministisch ist der Film jetzt wirklich und was weiß ich was. Keine Ahnung.
Nein, das ist hängen geblieben, oder? Also, dass er die Diskussion so angefacht hat.
Ja, also, dass es die Diskussion halt gibt. Ich fand den halt auch so ein bisschen durchschnittlich, vielleicht leicht überdurchschnittlich, keine Ahnung, schöne Sets, aber irgendwie auch viele Figuren, die mich aufgeregt haben, allen voran, da Kate McKinnon, deren Barbie und so. Ich finde, da hätte man schon noch mal ein bisschen mehr draus machen können, auch gerade die satirischen Elemente, finde ich, kamen so ein bisschen zu kurz. Und am Schluss ging es ja wirklich nur noch darum, okay, Ken ist halt in der wirklichen Welt, wenn er sich als Arschloch verhält, ist halt der coole Typ und die Frau irgendwie nicht. Ja, kann man schon machen, aber irgendwie war das dann für mich dann doch zu sehr mit dem Holzhammer. Auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, Satire muss mit dem Holzhammer sein, damit es auch jeder versteht. Aber da hätte für mich so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte ich nicht verkehrt gefunden. Und ein bisschen mehr Gags wären auch nicht so schlecht gewesen, meines Erachtens nach. Also ich habe es da nicht viel gelacht. Ja, aber
habt ihr nochmal angeschaut seit dem Kino? Nee, seit Barbenheimer Tag? War dem Barbenheimer also habt ihr das Double Feature gemacht damals?
An einem Tag?
Nicht an einem Tag, nee.
Nee.
Nö, was, hä? Ich werde gerade übrigens angeschaut.
Nee, habe ich gesagt, du hast auch nee gesagt.
Ja, aber ich wurde gerade angeschaut, als ich das gesagt habe, als hätte ich irgendwie gesagt, ihr hättet jetzt einen Herr-der-Ringe-Marathon gemacht über den ganzen Tag.
Ja, okay, Maris, wichtige Frage.
Das wäre wahrscheinlich noch wahrscheinlicher gewesen.
Wenn du jetzt,
ich habe es natürlich gemacht.
Ja, aber welchen Film muss man zuerst gesehen haben? Was ist die richtige Reihenfolge?
Ich habe erst Barbie gesehen, dann Oppenheimer.
Ja, was ist die richtige, nicht die Reihenfolge, die du gefällt? Warum ist es die richtige Reihenfolge, wenn du es so gemacht hast?
Gute Frage. Ich glaube an sich, boah, hab gerade sich gedacht, wenn man ein Double Feature macht, dann holt man erst die Komödie, dann den ernsten Film. Aber so andere Double Features hier, Totoro und letzten Glühwürmchen, würde ich vielleicht andersrum machen, damit man von letzten Glühwürmchen ein bisschen runterkommt. Aber, oh nee, ich hab da jetzt, glaube ich, keine eindeutige Präferenz, nur gefühlt eher Barbie und dann Oppenheimer. Ich habe beide auch seitdem nicht mehr gesehen. Barbenheimer Tag gemacht, eine Bewertung bei Letterboxd abgegeben, seitdem.
Das war 23, ne?
24.
24?
Ja, ich weiß nicht, wann der Deutschlandstart war. Der Film war von 23, aber kann sein, dass der in Deutschland ist.
Nein, es war ja der eine Tag, wo der weltweit rauskam. Der Barbenheimer Tag gab es ja weltweit.
23, der 20. Juli 23. Ja, ja. Okay. Und ich finde es eher spannend, dass wir dieses Hype-Phänomen von zwei so großen, aber auch unterschiedlichen Filmen seitdem nicht mehr erlebt haben.
Also, wer bekommt dieses Jahr?
Ja, denkst du, beziehungsweise weiß ich nicht, ob die bei Disney und Universal ist es, ne, wirklich so dumm sind, zu glauben, dass das nochmal, Warner, dass das nochmal, dass es da aufgeht bei Dune und Marvel, bei zwei Zielgruppen, die sich so ähnlich sind. Ich glaube, das wird ein katastrophaler Flop. Ich warte nur darauf, dass irgendwer die Pistole wieder in den Halfter steckt und das Ding wieder zurückzieht. Weil also das kann nicht gut ausgehen.
Dann wird es Disney sein, weil Dune 3 ja schon die IMAX-Kinos gebucht hat.
Wer da den Vorzug hat, der wird
Disney musste ja jetzt irgendwie selber IMAX-Kinos eröffnen oder irgendwelche Ketten aufkaufen, damit Doomsday, der halt in IMAX-Kameras gedreht worden ist, überhaupt in IMAX laufen kann.
Dann war es einfach
von Warner auf jeden Fall an der Stelle.
Dumm von denen, aber ich gebe Christian schon recht, dass die Zielgruppen dazu ähnlich sind. Weil Barbenheimer ist halt dieses Phänomen, weil es also zwei sehr verschiedene Filme.
Aber die sich merkwürdigerweise ergänzen, wenn es in dem einen um Feminismus geht und in dem anderen halt um den Mann im Mittelpunkt quasi von allem, von der Macht, Leben und Tod auseinanderzuhalten. Also ist ja sehr, sehr spannend gewesen. Und
so zwei verschiedene Arten von Filmen auch einfach, ne? Die quietschbunte Komödie, die irgendwie auf einem Spielzeug basiert und das eine, was so total gritty und ernstes historisches Kino zum Ende der Welt hin ist.
Ja, und deswegen haben sie sich super ergänzt und das war's.
Ja, kannst ja auch das Pärchen, wo sie sagen, ich guck für dich Barbie an und dann sagt die Frau, ja nur wenn du mit mir Oppenheimer anguckst, ist doch
so nämlich. So, das war das erste und vielleicht auch letzte Film.
Das war auch sie, weil das letzte Mal.
Dann siehst du, dass du solche singulären Momente in der Popkultur kannst du nicht planen. Die entwickeln sich einfach.
Weißt du, was noch ein singuläres Popkultur-Event war? Diese Folge hier der Kinotagesstätte.
Mutter.
Popkultur, Christian. Das ist aber hier ganz tief in die Gürtellinie gegriffen.
Und ihr könnt dieses
Ich hab's extra leise gesagt.
Kultur-Event namens Kinotagesstätte Folge 334 könnt ihr immer wieder hören, so wie wir immer wieder Barbenheimer schauen können. Aber vor allen Dingen könnt ihr es auch bewerten. Nicht bei Letterboxd oder IMDb, aber dafür bei zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Da würden wir uns sehr darüber freuen, falls ihr dieses Experiment für gelungen erachtet oder falls ihr uns sagen möchtet, macht mal lieber andere Podcast-Folgen. Wir werden es auf jeden Fall intern aufarbeiten, ob das Ganze jetzt spaßig war oder nicht.
Könnt ihr auch extern aufarbeiten, das machen wir nicht nochmal.
Und ob das jetzt nötig war, zweimal über Schules Manitou zu reden, haben wir nicht wirklich gemacht. Aber ich finde, wir hatten eine schöne Diskussion dabei heute. Das war auf jeden Fall.
Ich finde es schön, wie sie immer mehr abgedriftet sind, oder? Wie wir eigentlich den Film nur zum Anlass genommen haben, um am Ende über was anderes zu reden.
Ja, wir waren mal so ein richtig schöner Podcast, einfach der einfach gelabert
ja,
hat.
Ja, so ein richtiger Podcast.
Benny möchte jetzt noch eine halbe Stunde Feedback. Benny möchte jetzt noch eine halbe Stunde Feedback-Gespräch. Natürlich. Wir haben noch nicht schön gesagt. Tschüss.
Pussy.
Ciao.